Nach der Geburt von ihrem Sohn hat Maria nach dem Gesetz 40 Tage als unrein gegolten. Das bedeutet, sie musste daheim bleiben. In der Nähe von der Krippe oder wo auch immer das war. 40 Tage lang, aber ungeachtet dessen ist Jesus nach 8 Tagen beschnitten worden und man hat ihm den Namen Jesus gegeben. Jesus heisst der Retter. Jeshua, die Rettung. Nach 40 Tagen dann haben sie die Reise zum Tempel auf Jerusalem gemacht, von Bethlehem auf Jerusalem. Sie haben dort wiederum nach dem Gesetz das Reinigungsopfer müssen darbringen. Das hat bedeutet, ein Brandopfer, normalerweise ein Schäfli, und ein Sündopfer, eine Taube. Aber es steht in der Bibel, dass die Leute, die arm sind, die sich das nicht leisten können, dass die auch zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben opfern dürfen. Josef und Maria haben zwei Tauben geopfert. Sie waren arm. Jesus ist als armer Messias auf die Welt gekommen. Das ist der erste Grund, sie sind das Reinigungsopfer gebracht. Und das zweite war, auch wieder nach dem Gesetz, sie waren einfach Juden, sie haben nach dem Gesetz gehandelt, man sieht es auch ganz gut, hat alle männliche Erstgeburt bei Tieren und bei Menschen hat man dem Herrn geweiht. Früher haben sie ein Opfer gebracht, ein Menschenopfer, ein Tieropfer. Aber heute, dortmal, haben sie mit 5 Schekel das Opfer können auslösen. Aber gleich, Jesus ist dem Herrn geweiht worden. Fernab von all dem Geschehen, fernab von der Suche nach Herbergen und der Geburt von Jesus in der Krippe, fernab von allen Engelschören und Hirtengesprächen auf dem Feld, fernab von den Magiern, die weit hergereist sind, um dem König, dem neuen König von den Juden Geschenk zu bringen, und am Herodes, wo alle männlichen Kinder unter 2 Jahren in Bethlehem getötet hat, fernab von all dem hat Simeon gelebt. Und um den Simeon geht es heute. Ich bin nicht sicher, ich glaube, der Simeon hat von dem allem gar nichts mitbekommen. Dortmal ist nicht alles, was passiert ist, in der ganzen Welt gerade bekannt gewesen. Und über den Simeon steht in der Bibel im Lukas 2, Vers 25 und 26, lese ich zum Anfang. In Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und gottesfürchtig. Simeon war vom Heiligen Geist erfüllt und wartete sehnsüchtig auf die Ankunft des Christus, der Israel Trost und Rettung bringen sollte. Der Heilige Geist hatte ihm offenbart, dass er nicht sterben würde, bevor er den Herrn, vom Herrn gesandten Christus gesehen hätte. Christus ist das griechische Wort für den Messias. Und Jesus war sein Eigenname. Der Simeon hat adventlich gelebt. Adventlich. Advent bedeutet Ankunft. Und da steht in dem Text, dass der Simeon sehnsüchtig auf die Ankunft vom Messias gewartet hat. Das ist Advent. Sehnsüchtig auf die Ankunft warten. Aber wir leben jetzt in einer Adventszeit, es ist schon mehr als die Hälfte vorbei. Und meine Frage ist, warten wir auch sehnsüchtig auf den Messias? Wir müssen nicht mehr auf Bethlehem warten, auf das, was vor 2000 Jahren passiert ist in Bethlehem. Das ist geschehen und doch ist es ein Ereignis, das sehnsüchtig warten auf den Messias, wo unsere Herzen sich immer wieder wiederholen darf. Wir werden später noch darauf zurückkommen. Wartest du sehnsüchtig auf Jesus? Ich frage auch mich, warte ich sehnsüchtig auf Jesus? Oder ist die Adventszeit lediglich eine jährlich wiederkehrende romantische Zeit? Gott liebt Menschen, die Sehnsucht haben nach ihm. Gott liebt es. Sehnsucht. Menschen mit Sehnsucht nach ihm. Jeremia 29, Vers 13 steht, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft, mit ganzem Herzen nach mir verlangt, also wenn ihr sehnsüchtig seid nach mir, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Gott liebt Sehnsüchtige, liebt Menschen, die Sehnsucht haben nach ihm. Und der Simeon war einer, der das hatte. Und die Adventszeit, das ist mein Wunsch von heute Morgen, könnte in besonderer Art und Weise eine Zeit von der Sehnsucht nach dem Jesus, nach dem Messias werden für uns alle. Früher und auch heute wieder, ich habe seit vielen Jahren das erste Mal wieder einen Adventskalender bekommen. Früher auch immer Adventskalender, kann jeden Tag ein Türchen aufmachen. Oder das hat das Warten so ein bisschen für die Kinder auch versüßt und hat so eine Spannung aufgebaut und auf Weihnachten. Und ich hatte zum Beispiel, auch als ich in der RS war, hatte ich hier eine Freundin gehabt und die hat mir so einen Kalender gegeben, oder wo jeden Tag ein Schöckchen und ich gesehen, es nimmt langsam, kommt langsam am Ende entgegen und die Sehnsucht wächst wieder und so. So ein Adventskalender ist so etwas, wo eine Spannung aufbaut, wo Sehnsucht nach dem Herr irgendwo kultiviert. Der Blaise Pascal bestätigt die Sehnsucht, er sagt, im Herzen eines jeden Menschen befindet sich ein von Gott geschaffenes Vakuum, das durch nichts Erschaffenes erfüllt werden kann, als allein durch Gott, den Schöpfer, so wie er sich in uns durch Christus offenbart. Und Augustinus schließt dem an, wenn er sagt, wir sind von Gott und für Gott geschaffen. Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir, o Gott. Das zeigt etwas, der Mensch hat eine Sehnsucht nach Gott. Da ist ein Vakuum im Menschen nach dem Gott, nach dem Jesus. Das große Problem ist, wir nehmen es nicht immer als Sehnsucht nach Gott wahr, sondern wir tun die Sehnsucht oft und gern anderweitig bedienen. Wie ein Kind, das quengelt, oder ein Kind, manchmal, wenn es quengelt, hat vielleicht, ich weiß nicht, Sehnsucht nach Zuwendung, vielleicht von den Eltern. Vielleicht braucht es ein bisschen Zeit, gemeinsame Zeit mit den Eltern. Wir, zum Kind ruhig stellen, haben irgendwelche unsere Methode, oder wir geben ihm zum Beispiel einen Lollipop in die Hand, oder wir geben ihm das Handy, das ein bisschen gamen kann, um es ein bisschen ablenken von den Sehnsüchten, die es vielleicht hat. Es darf ein bisschen gamen oder einen Film schauen vor dem Fernsehen. Ganz früh lernen die Kinder, oder lernen wir den Kind, wie man Sehnsucht umleiten kann, dass sie sich wieder so verhalten, wie wir eigentlich gerne hätten, dass sie sich verhalten. So Ersatzhandlung, das ist ja gleich ein heroinsüchtiger Mensch, der hat Sehnsucht nach Heroin, also der hat das Verlangen nach Heroin und dann macht man so ein Ersatzprogramm und tut dann auf Methadon setzen, um einfach die Sehnsucht ein bisschen umzulenken auf etwas, was jetzt besser, gesünder ist und sozialer verträglicher ist. Ich glaube, wir dann oft unsere Sehnsucht, die wir eigentlich zuerst in der Hand nach Gott, die wir umleiten in Konsum, Freizeitverhalten, Arbeit, Sport oder Essen. Der Schriftsteller Chesterton hat mal gesagt, jeder Mann, der an die Tür von einem Bordell klopft, ist auf der Suche nach Gott. Jeder Mann, der auf die Tür von einem Bordell klopft, ist auf der Suche nach Gott. Ich habe kürzlich von einer Sexologin, die eine Predigt hatte, in der Lenzkirche Zrinach, habe ich gehört, und sie hat über sexuelle Bedürfnisse von den Männern geredet und hat gesagt, man muss lernen, unterscheiden zwischen sexuellen und anderen Bedürfnissen. Wir versuchen oft über die Sexualität auch andere Bedürfnisse zu stillen. Entschuldigung. Zum Beispiel Stressabbau, sich nicht alleine fühlen. Aber das zeigt es, wir haben oft so Ersatzhandlungen, um die innere Sehnsucht, die wir vielleicht nicht ganz definieren können, um was geht es wirklich, um die irgendwo andersweitig bedienen, um die mindestens für einen Moment ein bisschen ruhig zu stellen. Um dann zu merken, sie werden eben nicht ruhig gestellt, dann merken wir auch bei allen suchtkranken Personen. Es kommt ja dann immer wieder, weil nicht wirklich die Sehnsucht gestillt worden ist. Wir alle haben Sehnsucht. Wir haben Sehnsucht nach Liebe, nach Zuwendung, nach tiefem Frieden, nach Erholung, nach Bedeutung, nach Freundschaft, nach Identität. Wir suchen danach. Wo finden wir es? Nichts auf dieser Welt kann unsere Sehnsucht nachhaltig stillen. Kein Erfolg, kein Ehepartner, kein Adrenalinausstoß, sei es beim Sport oder beim Sex. Und darum neigen wir zu Ersatzhandlungen. Und gerade dass es Sachen gibt, wo wir immer wieder versuchen, unsere Sehnsucht zu stillen, aber sie nicht wirklich gestillt wird, ist für den C.S. Lewis ein starker Hinweis auf Gott, der sagt, Wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen worden sind. Was ist der Grund, warum Gott so sehnsüchtige Menschen liebt? Warum liebt Gott Menschen, die Sehnsucht haben nach Jesus? Warum liebt das? Weil das Menschen sind, die am richtigen Ort suchen. Übrigens, einfach, dass das auch noch klargestellt ist, du kannst dich nach nichts so sehr sehnen, wie Gott sich nach dir sehnt. Und wir haben ja ganz starke Sehnsucht, aber Gott, die sehnt sich immer noch viel mehr nach dir. Sehnsucht ist eine Landebahn, auf der Jesus uns persönlich besucht. Sehnsucht haben wir alle. Jesus ist die richtige Adresse. Er ist und gibt genug. Ich finde es spannend, jetzt mal vom Simeon anzuschauen, wie könnten wir unsere Sehnsucht nach dem Jesus, nach dem Messias, wie könnten wir die nähren? Und ich glaube, der Simeon gibt uns da ein paar Hinweise. Der erste ist, er war ein hörender Mensch gewesen. Nur schon sein Name sagt, dass Simeon bedeutet hören oder erhört, erhören, von Gott erhört werden. Also der Simeon, der hatte eine hörende Gottesbeziehung gehabt. Ich glaube, das ist so ein erster Punkt, um die Sehnsucht zu nähren in uns nach dem Herrn, dass wir eine hörende Beziehung haben mit Gott, dass wir suchen, dass wir uns Zeit nehmen, auf ihn zu hören. Das Zweite, was über ihn steht, er war gerecht und gottesfürchtig gewesen. Gerecht und gottesfürchtig. Ich weiß nicht, wie die zwei Begriffe bei euch reinkommen. Für mich kommen die ein bisschen distanziert rein. Ich glaube, der Simeon hat ein bisschen distanzierte Gottesbeziehung gehabt. Ist ganz normal. Bevor wir Jesus kennen. Ist bei ihm ganz normal gewesen. Aber er war gerecht gewesen. Das bedeutet, er hat das Gesetz, das es gegeben hat, von den Juden, hat er eingehalten. Er hat das, was er gewusst hat von Gott, hat er getan. Darum ist er gerecht gewesen. Und gottesfürchtig bedeutet, er hat gewusst, wer Gott ist und er hat gewusst, wer er ist. Er hat gewusst, dass Gott der Schöpfer ist und dass er Geschöpf ist. In dem Setting hat er gelebt. Und das ist auch wichtig für uns. Tun wir doch einfach mal das, was wir wissen. Und sind gottesfürchtig. Gottesfürchtig bedeutet, Gott ist auf dem Thron von meinem Leben. Nicht ich bin auf dem Thron von meinem Leben, sondern Gott ist auf dem Thron von meinem Leben. Ein dritter Punkt, er hat sich oft beim Tempel aufgehalten. Der Tempel war der Ort, wo Gott unter seinem Volk gewohnt hat. Und im Neuen Testament steht dann, dass der Tempel, dass jeder von uns, wo Jesus kennengelernt hat, ein Tempel vom Heiligen Geist, und dass wir als Gemeinschaft, als Gemeinde ein Tempel sind vom Heiligen Geist, wo er drinnen wohnt. Und das ist auch etwas ganz Wichtiges, und das ist das, was ich am meisten leide, auch in dieser Zeit, wo wir nicht mehr dürfen Gottesdienst feiern in voller Anzahl. Ich glaube, es ist so wichtig, nicht, dass wir wieder etwas Neues erfahren, in Gottesdienst zu kommen. Es geht um unsere Sehnsucht nach dem Herrn. Es geht darum, dass wir Hunger bekommen nach dem Herrn. Dass man uns begegnet. Und ich lade auch alle ganz herzlich ein, die im Livestream sind. Hey, kommt doch wieder mal vorbei. Ich weiß, es können nur 50 Leute sein. Aber es ist ganz wichtig und ich finde es mega schade, dass es Leute gibt, die schon so ewig nicht mehr da waren. Aber nächsten Sonntag haben wir die Möglichkeit, um in kleineren Kreisen, so in Haustempel, könnte man vielleicht sagen, uns zu treffen. Und ich hoffe, dass dort ganz, ganz viel mitmachen. Einfach zum, auch für unsere Sehnsucht, um unsere Sehnsucht nach dem Herzen nähren. Wir brauchen einander. Mehr, als dass wir denken. Vielleicht ist es am Anfang noch bequem und jetzt kommt gleich noch die Abfahrt um 10:30. Ist noch bequem, nicht heiß, dann kannst du die Fahrfahrt schauen und nebenzu einen Gottesdienst auch noch reinziehen und so. Aber ich glaube, die Nachwirkungen, die Folgen von dem, vielleicht gibt es auch da Leute, die am Schauen sind, ich weiß es nicht. Ist mir auch gleich. Aber ich glaube, die Nachwirkungen von dem Entzug von Gemeinschaft, die spüren wir nicht so schnell, weil es im ersten Moment einfach noch angenehm ist, aber ich glaube, auf die Länge werden wir es spüren. Ganz sicher. Und ich lade noch ein, um an der Gemeinschaft teilhaben, wo auch immer es möglich ist. Der nächste Punkt, der hat Prophezeiungen gekannt. Der hat sich sehr gut ausgekannt im Wort Gottes. Er hat sich den Jesaja hervorragend gekannt. Dass der so eine klare Messias-Erwartung hat, hat der Propheten gelesen, der hat die gekannt. Ich glaube, auch das hilft uns. In Gottes Wort, die Heise, hilft uns, die Sehnsucht aufzubauen nach dem Herrn. Und all das, da gibt es so einen Nährboden, und dort der Heilige Geist reinkommt, das steht ja beim Simeon, und das ist außergewöhnlich, er ist vom Heiligen Geist erfüllt, weil zu der damaligen Zeit ist der Heilige Geist nur punktuell auf Menschen gewesen. Wir haben eine ganz neue Ausgangslage. Jeder von uns, wo Jesus Christus in sein Herz aufgenommen hat, zu dem kommt der Heilige Geist zu wohnen. Epheser 1,13, ihr habt an Christus geglaubt. Glauben heisst Vertrauen, mein ganzes Gewicht von meinem Leben auf den Jesus setzen. Und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Wenn wir einen Bund mit dem Gott eingehen, und der Bund, der zeigt sich in der Taufe, das Bild für den Bund, wo wir mit Gott eingehen, ist in der Taufe sichtbar. Dann bekommen wir den Heiligen Geist, der uns innelebt. Und wenn der auf den Nährboden trifft, dann erwächst die Sehnsucht nach Gott, nach dem Herrn. Abfändlich leben, das ist im Simeon sein abfändlicher Teil. Er hat sehnsüchtig gewartet und jetzt kommt der weihnachtliche Teil von ihm. Es wird Weihnacht. Ich lese die Verse 27 bis 33. An diesem Tag führte der Heilige Geist ihn in den Tempel. Als Maria und Josef kamen, um das Kind dem Herrn zu weihen, wie es im Gesetz vorgeschrieben ist, war Simeon dort. Er nahm das Kind auf seine Arme und lobte Gott und sagte, Herr, nun kann ich in Frieden sterben. Wie du mir es versprochen hast, habe ich den Retter gesehen. Eben Retter, das ist das gleiche Wort wie Jesus. Das ist ganz interessant. Den du allen Menschen geschenkt hast. Er ist ein Licht, das den Völkern Gott offenbaren wird. Da merkt man, dass er die Schrift kennt hat, dass er Propheten kennt hat. Er hat gewusst, das ist nicht einfach nur ein Gott, der für die Juden da ist, sondern das ist das Licht für alle Nationen. Jesus ist das Licht und die Rettung für alle Nationen auf dieser Welt. Und er ist die Herrlichkeit deines Volkes Israel. Josef und Maria staunten, als sie hörten, was Simeon über Jesus sagte. Jetzt ist Weihnacht geworden. Jetzt ist zur Begegnung gekommen. Simeon ist Jesus begegnet. Das ist Weihnacht, die Begegnung. Nach dem sehnsüchtigen Warten kommt Begegnung. Der Marx, Karl Marx hat gesagt, Jesus ist Opium fürs Volk. Er hat damit gesagt, das ist eine Gemeinde, das ist eine Einbildung. Für Menschen, die vielleicht nicht ganz zurechtkommen mit dem Leben, die ein bisschen Krücken brauchen in ihrem Leben, dass sie auch gut in den Alltag kommen, die können sich einen Jesus vorstellen. So eine Krücke, um besser das Leben durchzukommen. Ein Hirngespinst, sozusagen. Interessant ist, das Schlüsselwort in dem Text ist Sehen. Viermal kommt das Wort Sehen vor in dem Text. Simeon hat Jesus gesehen, er hat nicht einfach nur Hirngespinst, er hat sich das nicht einfach nur vorgestellt, er hat Jesus, er hat gehört, er hat dargestellt, er hat in den Namen geschlossen und hat ihn gesehen. Er hat ihn gesehen. Und die Begegnung, die brauchen wir mit Jesus. Nicht einfach nur hören, sagen, sondern sehen. In der Elberfelder Übersetzung heißt der Vers 26, dass er den Tod nicht sehen solle, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Zweimal sehen. Und es ist gut, wenn wir Jesus Christus sehen, bevor wir den Tod sehen. Das ist absolut wichtig, das ist existenziell. Jesus sehen, bevor wir den Tod sehen. Simeon hat den Retter gesehen. Das ist lebensnotwendig. Das hat ihm Gewissheit gegeben, in Frieden können zu sterben. In Frieden können sterben. Und ich glaube, der Simeon ist nicht ein Mann, der gerade so knapp vor dem Sterben war. Der hat schon noch das Leben gehabt. Aber der hat den Frieden gefunden, wo er gemerkt hat, das ist grösser als alles, was man in die Welt geben kann. Das ist auch übertragen auf unsere heutige Situation. Ich glaube, dass mir oft viel zu viele Menschen gibt, die auch gerade in dieser Zeit, wo wir sind, es ist auch schwierig, oder? Wo man die Zeitung aufmacht, wenn man die Tagesschau schaut, es geht nur noch um ein Thema. Ich möchte das gar nicht nennen, Es geht nur immer nur um ein Thema. Und wen wundert es, wenn wir uns immer nur um das Thema drehen, wenn Angst aufkommt? Wenn wir anfangen, zaghaft zu werden, wenn wir anfangen. Aber da, der Friede, der ist eben auch grösser als das. Ich glaube, dort, wo wir Jesus begegnet sind, da können wir auch ganz anders in der heutigen Zeit stehen. Mutig, mit dem Aufblick auf Jesus und wissen, ich habe einen Frieden im Herz, der grösser ist. So wie es der Philemon gesagt hat, wenn er bei seinen Kollegen kann, auch ein Zeugnis sein, weil er irgendwo anders mit dieser Situation umgeht. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir mit dieser Situation anders umgehen können, weil wir den Frieden gefunden haben, der uns nicht nur im Frieden sterben lässt, sondern auch im Frieden leben lässt. Friede heisst genug haben. Genug haben. Ich habe das beim Agur da oben gesagt, erklärt. Und im Sterben ist es entscheidend, dass Jesus genug ist. Weil wenn wir einmal sterben und vor Gott stehen, dann ist die Frage nicht, ob wir genug gemacht haben, ob es echt langt, sondern die Frage ist, ob das, was Jesus zu tun hat und am Kreuz, wo es gestorben ist, ob das genug ist für uns. Und ob wir das für uns persönlich in Anspruch genommen haben. Das ist die Frage. Und Jesus ist unser Frieden. Er ist genug. Er ist genug. Das, was er tun hat, ist genug. Das entlastet mich. Das bringt mich aus einem Leistungsdenken raus. Das bringt mich in eine Freiheit hinein. Das, was Jesus tut hat. Weil Jesus ist und was er tut, ist genug. Beim Hiob heißt es, bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen, doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Der Hiob hat auch Weihnacht erlebt. Vom Hören sagen zum Sehen mit eigenen Augen. Hast du Jesus gesehen oder hast du von Jesus nur gehört? Ich meine damit nicht von Angesicht zu Angesicht gesehen. Ich meine damit existenzielle, persönliche Beziehung mit ihm eingegangen zu sein. Darum ist Weihnachten so wichtig. Der Angelus Silesius sagt, und wäre Jesus 1000-mal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du bliebest doch verloren. Das muss passieren. Jesus muss in unserem Herzen geboren werden. Jesus muss in uns geboren werden. Und da entsteht etwas. Weihnachten macht aus einer spröden, distanzierten Gottesbeziehung, vielleicht charakterisiert mit gerecht und gottesfürchtig, wie beim Simeon, eine emotionale, erfüllende und existenzielle Beziehung. Das macht Weihnachten. Aus einer spröden, distanzierten Gottesbeziehung. Emotionale, erfüllende und existenzielle. Jegliche Distanz wird überbrückt. Gott ist dann nicht nur noch der heilige Gott, er ist immer noch der heilige Gott. Und Gottesfurcht ist immer noch Thema, aber er ist auch der Daddy. Er wird zu unserem Daddy. Weihnachten macht Gott sichtbar und berührbar. Und wie der Simeon können wir dann im Frieden sterben. Jesus will dein Frieden. Jesus will dies genug sein. Ich lese noch ein bisschen weiter. Verse 34 und 35. Simeon aber segnete sie und sagte zu Maria, dieses Kind wird von vielen in Israel abgelehnt werden. Und das wird ihren Untergang bedeuten. Für viele andere Menschen aber wird er die höchste Freude sein. Also Spektrum geht auf von Untergang bis zur höchsten Freude. Das ist das Spektrum, das Jesus auftut. Auf diese Weise wird an den Tag kommen, was viele im Innersten bewegt. Doch auch durch deine Seele wird dein Schwert dringen, sagte Simeon zu der Maria. Das Leben mit Jesus bedeutet nicht nur im Frieden sterben, sondern auch ein Leben in höchster Freude. Das ist Lebensqualität, das ist ein Leben mit Jesus. Das ist versprochen den Menschen, die Weihnachten erlebt haben in ihrem Leben, wo die das gefunden haben, wo die Jesus gesehen haben in ihrem Leben. Aber was auch ganz deutlich wird in dem Text, an dem Jesus scheidet sich Geister. Er ist so ein Eckstein, wo man sich daran stoßen kann, drüber stügeln. Oder ein Eckstein, wo an dem ein ganzes Gebäude errichtet werden kann. Apostelgeschichte 4, Vers 11, wird der Psalmwort, Psalm 118, zitiert. Und der Vers wird 5-mal im Neuen Testament zitiert. Denn Jesus ist der Stein, den ihr Bauleute verworfen habt, der nun zum Eckstein geworden ist. Das ist die Realität, in der Jesus gelebt hat. Er ist der Eckstein, der verworfen worden ist. Aber gleich eben am Schluss zum Eckstein geworden ist, wo das neue Haus, das Reich Gottes daran aufbauen wird. An deiner Haltung zu Jesus entscheidet sich das Schicksal zwischen höchster Freude und Untergang. Kennst du Jesus nur vom Hören sagen? Oder hast du ihn gesehen? Hast du ihn in deine Arme geschlossen? Oder kennst du ihn nur aus Distanz? Am Schluss sagt Simeon noch zu der Maria, durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Es gibt in der Kunst so Bilder von der Maria, wo sie 7 Schwerter in sich hinein hat. Das kommt von dieser Stelle her. Damit sagt der Simeon, in ihr mit dem Sohn wird auch die Mutter einen Leidensweg gehen. Am Kreuz kann man mir vorstellen, dass jeder Hammerschlag am Kreuz ist wie ein Schwert gewesen, wo durch Maria durch ihr Herz durchgegangen ist. Und vielleicht ist ja seelisch und lieblich zusammengebrochen. Adventlich und weihnachtlich leben, das ist ein Kreislauf. Das sind nicht geschichtliche Ereignisse, die wir waren, vor 2000 Jahren. Adventlich und weihnachtlich leben ist ein Kreislauf, wo wir immer wieder durchgehen dürfen. Die Sehnsucht auf Jesus richten, ihn finden und unsere Arme schliessen. Das führt zu einem Leben in der höchsten Freude und zu einem Sterben im Frieden. Jeder Mensch, ich glaube, da bin ich nicht übergriffig, ich glaube, bin ganz sicher auch du sehnst dich im Innersten nach dem Messias. Such am richtigen Ort, such bei Jesus. Ich danke dir von ganzem Herzen, Vater im Himmel, für den Simeon. Und wenn er uns zeigt, wie wir sehnsüchtig können, auf dich warten. Herr, du liebst es, wenn wir sehnsüchtig nach dir warten. Wenn wir investieren, wenn es uns etwas kosten darf. Du bist nicht so ein Instant-Gott, der sich aufdrängt, sondern du bist ein Gott, der wartet, dass wir uns nach dir sehnen. Danke dir von Herzen dafür. Und ich danke dir auch für die Sehnsucht, die du nach uns Menschen hast. Und heute Morgen ist die Sehnsucht riesig, die du zu einem jeden von uns hast. Herr, lass uns mit Sehnsucht nach dir antworten. Danke dir von Herzen dafür. Du großer Gott, du, der die Welt erschaffen hast, du, der die Rettung gebracht hast für Israel und für alle Nationen, die werden wir herbringen, auch mit dieser Lobpreiszeit, wo wir jetzt hineingehen dürfen. Amen.